Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr sogar einen ganzen Tag einsetzt. Also das ist ja enorm. Einen ganzen Tag sich so über negatives Zeug anzuhören. Also das ist also, das hat mich sehr bewundert, dass ihr überhaupt da seid. Ja, und doch sind hier ganz entscheidende Dinge, die gesagt werden sollten. Nun noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Armin Maurhofer. Das habt ihr schon gelesen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, bin erst Lehrer gewesen. Und Lehrer sein ist etwas Wunderschönes, sage ich euch. Dann habe ich an der STH in Basel studiert und war anschließend Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Langenthal. Und Gott hat es geschenkt, dass die Gemeinde erfreulich gewachsen ist. Ich hatte plötzlich über 500 Gottesdienstbesucher, vor allem Neubekehrte. Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Daneben habe ich dann in Bern doktoriert, über die Entstehung der Freikirchen in der Schweiz. Hat mich sehr interessiert, wie sind eigentlich die Freikirchen entstanden in der Schweiz. Und anschließend, seit dem Jahr 1986, war ich parallel zum Gemeindedienst Professor für praktische Theologie an der STH in Basel. Habe dort diesen Fachbereich geleitet. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie ganz nur Professor sein. Ich will immer das, was ich als praktischer Professor sage, auch selber auch ausprobieren. Nicht, dass ich da Zeugs erzähle, das nicht stimmt. Und deshalb war ich immer auch in der Praxis tätig. War später auch Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Aarau. Das war eine Aufbaugemeinde. Ich habe im Jahr 2001 mit 25 Personen begonnen. 10 Jahre später waren wir 250 Leute im Gottesdienst. Wiederum vor allem neu bekehrte Leute. Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Ja, und ich habe 2 Bücher mitgebracht, die irgendwie etwas mit diesem Tag zu tun haben. Das ist mal das Seelsorgebuch, das ich geschrieben habe, Seelsorge auf biblischer Grundlage. Ich stelle kurz im ersten Teil die heutigen Seelsorgemodelle vor. Also die verschiedenen, ihr kennt es ja auch, diese verschiedenen Seelsorgemodelle und was ich darüber denke. Und dann stelle ich mein Modell vor. Ich sage, die Bibel sagt uns am meisten über die Seelsorge und warum ich die Bibel enorm ernst nehme. Und dann zeige ich, wie man vor allem kranken Menschen begegnen kann in der Seelsorge, dann Sterbende begleiten kann, trauernde Menschen begleiten darf, Menschen mit Angststörungen, wie kann man ihnen helfen, Menschen mit Depressionen, wie geht man mit ihnen um, wie hilft man depressiven Menschen, Menschen mit einem Suchtverhalten, wie kann man sie herausführen aus der Sucht? Dann schizophrene Menschen, wie begleitet man die? Und vor allem Eheprobleme, wie hilft man bei Eheproblemen? Das ist ganz ein praktisches Buch. Ich habe jahrelang jetzt Seelsorge gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich das mal auf. So. Und hier ein anderes Buch, ist ein bisschen dicker geraten. Mir scheint, das Entscheidendste ist, wie wir unsere Kinder erziehen. Denn das prägt das ganze Leben. Wie erzieht man Kinder? Und dann zeige ich zunächst einmal die heutigen Pädagogikmodelle, die alle von einem guten Menschen ausgehen. Der Mensch ist gut und nur tut er ab und zu so blöd. Aber eigentlich wäre er gut. Es liegt wohl an den Eltern, dass er so komisch tut. Also, nein, also ich zeige dann von der Bibel her, wie haben wir einem Kind zu begegnen, welche Prinzipien haben wir anzuwenden, welche Ziele haben wir und so weiter. Also ich muss sagen, es hat schon vielen Eltern geholfen, dieses Pädagogikbuch. Wie kann man Kindern helfen? Und vor allem, wie führt man Kinder zu Jesus? Nur ein Beispiel. Das ist vielleicht in Deutschland total anders. Aber bei uns in der Schweiz ist es so, dass von 10 Kindern aus gläubigen Elternhäusern später 4 den Glaubensweg gehen und 6 sich vom Glauben abwenden. Und ich muss sagen, ich kenne die Zahlen aus Deutschland nicht, aber ich habe befürchtet, dass das hier auch so ist, dass viele Jugendliche Jesus den Rücken kehren. Aus gläubigen Familien kommend später in der Welt draußen ihr Leben gestalten. Und ich habe hier in dem Buch mal versucht zu zeigen, warum das so ist. Und das müssen wir unbedingt viel ernster nehmen. Die größte Erweckung einer Gesellschaft wäre, wenn die eigene Jugend den Weg mit Jesus geht. Dann hätten wir eine Erweckung. Einige beten immer für Erweckung. Ich sage, wir haben es eigentlich in der Hand. Wenn wir unsere Jugend für Jesus gewinnen. Und dann habe ich noch hier in diesem Buch eine kleine Gemeindepädagogik. Das heißt, was müsste eine Gemeinde beachten? Sie kann ja die Eltern begleiten, die kommen mal in die Kinderhütte, die Kinder, dann in die Sonntagsschule, dann in die Jungschar, dann in die Jugendgruppe. Einfach mal ein bisschen ein Programm haben, wie das alles ineinander greift. Dass das alles aufgebaut ist. Ich habe in den Gemeinden, wo ich war, ein ganzes Programm aufgebaut. Dass man zum Beispiel alle biblischen Geschichten hört, nicht nur immer die gleichen. Und dass man richtig das macht und vor allem, dass man die Kinder zu Jesus führt. Dass die Eltern und die Gemeinde einander helfen. Dann habe ich hier noch eine kleine Entwicklungspsychologie geschrieben. Wie entwickelt sich ein Kind? In welchem Alter versteht ein Kind was? Einfach, dass man das auch mal weiß. Also, auf was muss man achten? Und am Schluss habe ich hier noch eine kleine Katechetik. Wie sollte man Sonntagsschule halten, wenn man Sonntagsschule hält? Und wie sollte man eine Andacht halten in der Jungschar, wenn man eine Andacht hält? Damit die Kinder begeistert sind und Schuss haben und Freude haben an der ganzen Sache. Und nicht denken, war das wieder langweilig. Nein, sondern dass das ganz interessant ist. Schön, das ist also kurz zu den Büchern. Die sind hier vorne, die Preise sind angegeben. Ich habe extra geschaut, wie das in Euro aussieht. Ja. Bei uns in der Schweiz zahlt man anders. Ja. Gut. Jetzt, das Thema, das mir gestellt wurde, ist, die Vergebung durch Jesus ist Realität. Ich muss sagen, eigentlich ist das ganze Neue Testament und das Alte Testament immer dreht sich um das Thema Vergebung. Achtet mal. Ständig wird über Vergebung gesprochen. Also Vergebung ist ein Zentralthema der Heiligen Schrift. Und wir haben gehört im ersten Vortrag, ich möchte das noch kurz einmal einblenden, dass wir Menschen ja von Natur aus Sünder und verloren sind. Und dass eigentlich wir allein durch das Opfer Jesu Christi gerettet werden können. Jesus kam in die Welt, stellt euch mal vor, der ewige Sohn Gottes, hat sich derart tief geneigt, dass er Mensch wurde, wie wir Menschen sind, ohne aber sein Gottsein zu verlieren. Und ist noch tiefer hinabgestiegen, nämlich ans Kreuz von Golgatha. Und dort hat er unsere Sünden und das Gericht, das uns ewig hätte treffen müssen, stellvertretend getragen, sogar die Höllenqualen. Nämlich als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er die Höllenqualen durchlitten und weil Jesus unendlich groß ist als Gott, kommt er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen. Wunderbar, dass das so ist. Also Jesus starb für uns und ist dann am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute. Und jetzt macht er folgendes Angebot. Er sagt jedem Menschen, hör mal, ich vergebe dir deine Sünden. Das ist das Thema, über das ich jetzt, seit dem Jahr 74 bin ich Pastor, über das ich jeden Sonntag predige. Ihr werdet in jeder Predigt bei mir hören, dass Jesus die Sünden vergibt. Also ich erkläre den Heißweg, sagt man dem. Und deshalb habe ich so viele ungläubige Leute immer in der Predigt und es bekehren sich ständig Leute. Ich finde es komisch, wenn sich in einer Gemeinde niemand mehr bekehrt. Das ist das Selbstverständlichste, dass sich Leute bekehren. Das ist ein unwahrscheinliches Angebot, das Gott uns macht. Ich vergebe dir deine Sünden. Stellt man sich vor, der ewige, heilige Gott neigt sich zu mir und sagt, ich klage dich nicht an, ich vergebe dir. Eigentlich unwahrscheinlich. Und dann noch das Zweite, Jesus sagt nicht nur, ich vergebe dir deine Sünden, sondern er sagt mir auch, und ich schenke dir ein neues Leben. Das haben wir auch gehört im vorangehenden Vortrag. Ich nehme Wohnung in deinem Leben. Ich muss ganz offen sagen, dass ich jeden Tag Jesus danke, dass er mir die Sünden vergeben hat. Also ich mache den Weg über Golgatha, sagt man dem. Also ich gehe zum Kreuz Jesu und sage, Herr Jesus, Ich habe schon heute Morgen auch wieder dafür gedankt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast, dass ich schneeweiß gewaschen sein darf in deinem Blut. Und das Zweite, und ich danke dir, dass du als ewiger, heiliger Gott sich derart tief geneigt hast und durch den Heiligen Geist im Armin Maurhofer Wohnung genommen hast. Stellt euch mal vor, wenn ihr mich anschaut, ich bin ein Tempel Gottes. Jesus wohnt in mir. Hoffen bei euch auch. Also, dass ihr sagen könnt, Jesus wohnt in mir. Stellt man sich vor. Also, das fasziniert mich jeden Tag. Dass Jesus in mir Wohnung genommen hat. Und dass er, und dann sage ich noch Folgendes, Herr Jesus, aus Dankbarkeit, dass du in mir wohnst, weihe ich heute mein Leben dir. Du darfst mein Denken haben, du darfst mein Wollen haben, du darfst mein Gefühl haben, du darfst alle meine Glieder haben. Ja, mehr habe ich einfach nicht mehr. Also, du darfst alles das haben. Ich will nur eines heute deinen Namen verherrlichen. Übrigens die erste Bitte des Unser Vaters. Geheiligt werde dein Name. Das ist mein Thema. Das ist mein Ziel. Und obwohl ich so wunderbare Sachen jetzt gesagt habe, bin ich geneigt zur Sünde. Deshalb weihe ich mich ja jeden Morgen neu Jesu. Genau deshalb, weil ich das weiß, dass es einen Kampf um die Sünde gibt. Und jetzt möchte ich mal mit euch die Bereiche anschauen, in denen wir zur Sünde geneigt eben doch wieder in Sünde fallen können. Das war der persönliche Bereich. Wir alle kennen den ganz gewöhnlichen Alltag. Also jetzt seid ihr hier in diesem wunderbaren Raum und so weiter. Aber ihr kennt alle den ganz, ganz gewöhnlichen Alltag. Und der ist manchmal furchtbar gewöhnlich. Also, ich muss euch sagen, und in diesem ganz gewöhnlichen Alltag, für mich ist das so, der gewöhnliche Alltag beginnt so, dass ich ins Studierzimmer gehe, um dort zu arbeiten. Und einige gehen an ihren Arbeitsplatz, um dort zu arbeiten. Andere sind im Haushalt und dann müssen sie Dinge tun, die sie schon tausendmal gemacht haben. Sag euch, das ist also nicht so faszinierend. Also, man muss wieder die Betten machen, man muss wieder abwaschen, man muss wieder aufräumen, man muss wieder katastrophal. Also, das ist der Alltag. Der Alltag ist viel gewöhnlicher, als wir das meinen. Und jetzt in diesem Alltag kann es sein, dass wir plötzlich zur Sünde geneigt sind. Wer am Computer arbeitet, plötzlich arbeitet er nicht mehr an dem, was er arbeiten sollte, sondern geht auf im Internet auf ganz falsche Seiten. Auf einmal schaut er sich Dinge an, die gehören gar nicht zu seiner Arbeit. Das ist nicht richtig, was er jetzt macht. Und bei Männern kann es sein, dass sie auf Pornoseiten gehen. Und ich finde das eine Katastrophe. Und einige sind so allein zu Hause, dass sie anfangen, zu viel Alkohol zu trinken. Das merkt ja niemand. Einfach nur so im Geheimen. Wisst ihr, dass man wieder ein bisschen Schuss hat. Es ist so langweilig im Alltag. Und dann plötzlich rutscht man wie in eine Sünde hinein. Oder es ist sonst, schaut man Dinge an, die sind so vor Gott einfach nicht richtig. Ich schaue mir Dinge an, auch im Fernseher schaue ich mir Dinge an, ich weiß ganz genau, jetzt müsste ich eigentlich den Knopf drehen. Aber ich drehe den Knopf nicht. Schaue mir das weiter an. Das macht den Alltag doch ein bisschen interessant, gibt ein bisschen Salz in den Alltag. Und man merkt nicht, dass ich plötzlich die Kraft aus der Sünde hole. Dass ich plötzlich mir der Sünde zuwende und meine, das mache den Alltag interessant. Obwohl wir tiefgläubig sind. Wir beten, wir gehen in eine Gemeinde, es ist uns ernst mit dem Glauben und doch plötzlich sind wir irgendwo auf einem sündigen Weg. Und wenn wir das machen, ist der Heilige Geist, der uns sagt, was du jetzt machst, das ist nicht richtig. Zum Glück haben wir den Heiligen Geist. Und dann sollen wir ganz klar, also ich mache es jeweils so, dann gehe ich auf ich habe da so Stühle bei mir, Seelsorgestühle, gehe ich dorthin, knie mich hin und sage, Herr Jesus, ich habe gesündigt. Es tut mir ganz herzlich leid, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und ich beuge mich vor dir und ich bekenne die Sünde vor dir. Und es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, den lesen wir diesen Vers. 1. Johannes 1, Vers 9. Hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Achtet mal, das ist ein ganz interessanter Vers. Es steht, wenn wir unsere Sünden, das ist das Possessivpronomen, seht ihr ja, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist der bestimmte Artikel in der Mehrzahl. Seht ihr das? Das heißt, wir sind uns nicht allen Sünden bewusst, die wir begehen. Aber wir haben bestimmte Sünden, da sagt der Heilige Geist, die musst du bekennen. Und wenn ich die bekenne, schließt Gott alle Unbewussten auch mit ein. Das ist schon flott. Also ich finde das phänomenal, dass Gott das so macht. Wenn ich also die Sünden, die ich weiß, bekenne, schließt Gott auch die Unbewussten mit ein. Ich lese noch einmal, steht genauso. Ich lese noch einmal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden, ich könnte auch übersetzen, alle Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wunderbar. Aber jetzt gibt es ein Problem. Es gibt Menschen, die werden in ihrem Alltag in einem bestimmten Bereich süchtig, dass sie plötzlich immer auf die gleichen Pornoseiten gehen müssen, dass sie immer zu viel Alkohol trinken. Und dann genügt es nicht mehr, wenn ich die Sünden allein vor Gott bekenne. Es genügt nicht mehr. Jetzt muss ich in die Seelsorge gehen. Und ich habe viele solche Seelsorgefälle. Und die müssen mir jedes Mal ein E-Mail schreiben, wenn sie wieder auf eine solche Seite gegangen sind. Hey, bekomme ich E-Mails. Also, aber immerhin, sie wissen, wenn ich das mache oder wenn ich zu viel Alkohol trinke, muss ich dem Armin ein E-Mail schreiben. Und wenn sie so zwei, drei bekommen haben, müssen sie wieder vorbeikommen. Es ist so, wir wollen als Gläubige keine Sucht im Leben haben. Auch mit dem Nikotin ist das so. Wir wollen keine Sucht im Leben haben, kommt nicht in Frage. Wir brauchen nicht eine Sucht, um unser Leben im Schuss zu halten. Wir haben Jesus. Er wohnt in uns. Und wir haben keine Sucht in unserem Leben. Wisst ihr, was ist das für ein Zeugnis, wenn die Gläubigen rauchen? Was ist das für ein Zeugnis, wenn sie zu viel Alkohol trinken? Das können Ungläubige auch. Da braucht man nicht gläubig zu werden. Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, wir dulden keine Sünde im Leben. Auch wenn wir ab und zu sündigen, ist das nicht das Gleiche wie das Dulden von Sünde. Das ist ein Unterschied. Ob ich Sünde dulde oder ob ich ab und zu eine Sünde begehe und das wieder bereue und das in Ordnung bringe vor Gott. Und ich finde es nicht richtig, ich muss das mal ganz klar sagen, also als Pastor bin ich hier, ich bin ein lieber Mann, ich sage euch, aber hier bin ich streng. Also ich will nicht, dass die Gläubigen eine Sucht haben. Wisst ihr, die haben keine Freudigkeit am Gläubigsein. Denn verleidet alles, weil sie einfach merken, es stimmt etwas nicht in meinem Leben. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, wo wir sündigen können. Und das ist bei der Ehe. Es ist so, Gott hat uns wunderbar geführt, als wir geheiratet haben. Ihr habt also den richtigen Ehepartner. Nur, dass ihr das wisst. Das ist der Flott. Also, Gott hat mich wunderbar geführt. Er hat mich wunderbar geleitet. Und eigentlich sollten wir jeden Tag für den Ehepartner danken, wenn wir verheiratet sind. Und immer wieder sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich derart reich beschenkt hast. Aber der Ehepartner ist mir zur Heiligung gegeben. Wir haben vorhin von Heiligung gehört. Das heißt, im Zusammenleben merken wir manchmal, oder der andere sagt mir es ganz lieb, dass mit mir etwas nicht so ganz stimmt. Also, und dass ich vielleicht noch so ein bisschen egoistisch bin oder einfach so. Und jetzt kann es in einer Ehe zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Das macht doch gar nichts. Also wenn man heiratet, ist man eine Persönlichkeit. Also sonst heiratet nicht. Also wenn man heiratet, ist man eine Persönlichkeit und übrigens fertig erzogen. Das sollte man auch noch sagen. Einige versuchen dann noch Nachhilfestunden zu geben in der Erziehung. Das kommt also nicht gut, das sage ich euch. Ihr seid also fertig erzogen, wenn ihr heiratet. So. Aber es gibt Meinungsverschiedenheiten manchmal. Dass man etwas anders sieht, das macht ja auch gar nichts. Eine Frau sieht das anders als vielleicht ein Mann. Und das könnte man als Ergänzung sehen. Oder wir ergänzen uns in der Ehe. Aber manchmal hat man den Eindruck, der andere sieht das falsch. Und deshalb versucht man ihm ganz klar zu zeigen, wie er das zu sehen hat. Und der andere hat den Eindruck, das sei nicht nötig. Und dann gibt es zunächst einen kleineren Wortwechsel. Dann gibt es einen mittleren Wortwechsel. Und dann gibt es eben den ganz besonderen Wortwechsel. Also, wo sehr laut zu und her geht, man könnte fast meinen, alle seien schwerhörig zu Hause. Das ist enorm. Ich habe schon gestaunt, wie Frauenstimmen da zu Trompetenähnlichen Höhen kommen können. Das ist unwahrscheinlich. Auch bei den Männern, muss man auch noch sagen. So. Und jetzt, wenn man so im Schuss ist, ich hoffe, ihr habt ein anderes Gemüt, so ein gemütliches Gemüt. Aber auch Leute, die gemütlich sind, können in den Schuss kommen, habe ich gemerkt. Und jetzt, das wäre ja alles gar nicht so schlimm, aber plötzlich sagt man sich Dinge, die sind nicht recht. Man sagt plötzlich dem anderen ganz verletzende Dinge. Unkorrekt, entsprechend nicht der Wirklichkeit und ich verletze den anderen. Mit diesen Aussagen. Und manchmal sagt man sich ganz verletzende Dinge, sehr schwere Dinge, die zutiefst verletzend sind. Und in dem Augenblick sündige ich. Ist doch ganz klar. Jetzt habe ich gesündigt. Dass ich meinem Ehepartner, den Gott in mein Leben gestellt hat, derart böse Dinge sage, das ist so gesündigt. Und dann müsst ihr euch ein bisschen erholen. Und wenn ihr euch fertig erholt habt, hoffe ich, dass der Heilige Geist an euch arbeitet und dass ihr merkt, das war nun nicht richtig. Und jetzt hat das Gott wunderbar geordnet in der Ehe. Nämlich der Mann ist das Haupt der Frau. Habt ihr auch schon mal gelesen. Und wenn es einen Körper umgehauen hat, wisst ihr, welches Organ zuerst ans Aufstehen denkt? Der Kopf. Das ist doch klar. Und deshalb, wenn es zu einer solchen Auseinandersetzung kam, ist der Mann der Erste, der auf die Frau zugeht und sagt, hör mal, wie ich mich vorhin verhalten habe, es tut mir leid. Der Mann ist das Haupt, bitte denk daran. Nicht mehr Männer warten auf die Frauen. Mehr Männer haben mitgeholfen an diesem Theater. Und wir haben auch mitgemacht. Und deshalb als Haupt gehen wir auf die Frau zu und sagen, hör mal, es tut mir ganz fest leid. Ich habe dir Dinge gesagt, die sind vor Gott so nicht richtig. Kannst du mir vergeben? Und ich hoffe, die Frau sagt nachher das Gleiche. Dass sie sagt, auch ich habe dich verletzt. Ich habe Worte gebraucht, die so nicht richtig sind. Bitte vergib mir. Und dann umarmt man sich gegenseitig und geht nachher gemeinsam auf die Knie. Und dann bekennt man das vor Gott. Und sagt, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich meine Frau so verletzt habe. Bitte vergib mir. Und dann betet die Frau. Übrigens habe ich das bei meinen Eltern gesehen. Die haben das so gemacht. Wenn die gestritten haben, das hat mich nie so beeindruckt. Ich habe gewusst, die werden sich entschuldigen gegenseitig. Und dann gehen sie auf die Knie und bereinigen das vor Gott. So haben wir es in unserer Ehe auch gemacht. Zuerst, man kann es zuerst vor Gott bereinigen und dann zwischenmenschlich. Aber bitte bereinigt diese Dinge unbedingt. Wenn man in einer Ehe diese Dinge nicht bereinigt, gibt das eine Entfremdung in der Ehe. Man entfremdet sich. Denn es ist so, dass einem das immer in den Sinn kommt. Auch wenn ihr sehr vergesslich seid, aber das kommt einem immer in den Sinn. Das ist ganz interessant. Dort gibt es keine Vergesslichkeit. Und deshalb muss das bereinigt werden. Und jetzt, wenn wir das nicht bereinigen, gibt das wie eine Wand zwischen die Frau und den Mann. Und diese Wand wird immer dicker bei einigen Ehepaaren. Und das ist ganz etwas Tragisches. Wenn man sich entfremdet vom anderen und dann zu fragen beginnt, habe ich überhaupt den richtigen Ehepartner erwischt? Finden wir uns überhaupt? Dabei hat das gar nichts mit dem zu tun, sondern es sind unbereinigte Sünden. Und jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Wenn ihr unbereinigte Sünden in eurem Ehe habt, kann euch Gott in der Gemeinde nicht brauchen. Ihr seid unbrauchbar. Es ist tragisch im Quadrat, wenn verantwortliche Brüder in einer Gemeinde Spannungen haben mit dem Ehepartner und tragen Verantwortung. Da leidet die ganze Gemeinde darunter. Wenn eine Sonntagsschule-Hauptleiterin mit ihrem Mann Spannungen hat, unbereinigte Dinge, dann ist die Sonntagsschule nicht mehr gesegnet. Wir müssen aufpassen, dass das wirklich in Ordnung gebracht wird. Ich habe immer geschaut, bei Christine und mir, dass ich nie auf die Kanzel gegangen bin, ohne dass zwischen uns alles in Ordnung war. Sonst hätte ich mir jede Predigt schenken können. Das ist total sinnlos zu predigen, wenn ich mit meiner Frau Spannungen habe. Total sinnlos. Wir dürfen in der Ehe nicht Spannungen zulassen. Kommt nicht in Frage. Denn wir sind bekehrt, wir sind wiedergeboren, wir folgen Jesus nach und das ist eine List vom Teufel, uns irgendwie unbrauchbar zu machen für sein Reich. Es geht hier nicht nur um die Ehe, es geht um unsere Fähigkeit, etwas zu bewegen im Reich Gottes. Und was mich noch am meisten mag, ist, dass es sogar gläubige Ehepaare gibt, die scheiden. Da muss ich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Denn es steht, dass eine Ehe eine lebenslange Gemeinschaft ist von einem Mann und einer Frau. Und was Gott zusammengefügt hat, steht in der Heiligen Schrift, soll der Mensch nicht scheiden. Steht ganz klar so geschrieben. Also wir sehen hier einen zweiten Bereich, wo Sünde sich negativ auswirken kann in unserem Leben. Auch wenn man bekehrt und wiedergeboren ist und treu Jesus nachfolgt. Ein dritter Bereich, wo sich das negativ auswirken kann, ist innerfamiliär. Innerfamiliär ist es so, dass wir ja von Gott Kinder anvertraut bekommen haben. Das ist ja schon wunderbar. Wenn wir Kinder haben dürfen, und ja, das ist wunderschön. Und denen dürfen wir mit Liebe begegnen, das habe ich hier in diesem Buch schön beschrieben, wie das geht. Mit Liebe begegnen, aber auch mit Festigkeit. Kinder haben eine sündige Natur. Und deshalb muss man ihnen mit einer lieben Festigkeit begegnen und sie zum Gehorsam anleiten. Und später aus dem Gehorsam wächst dann die Selbstständigkeit. Jetzt ist es so, wenn man die Kinder anleitet mit Liebe und Festigkeit, ist es so, dass manchmal die Kinder stockblöd tun. Also ich weiß auch nicht, wie man das auf Schriftdeutsch sagt. Also die können so komisch tun. Also, und dann besteht die Gefahr, dass es die Mutter verjagt oder den Vater, je nachdem. Und dann sagt man dem Kind Dinge, die sind so nicht recht vor Gott. Ist einfach nicht richtig. Dass ich meinem Kind jetzt Dinge sage, die zutiefst verletzend sind. Schau mal, ich habe sehr viele Kinderseelsorge. Und ich muss aus gläubigen Familien Dinge hören, Ich kann fast nicht fassen, dass eine Mutter einem Kind solche Dinge gesagt hat. Und doch kann ich es fassen. Es hat sie einfach verjagt, oder? Weil das Kind so stockblöd hat. Also hat sie die Fassung verloren und hat dann Dinge gesagt, die so nicht richtig sind. In dem Augenblick hat die Mutter gesündigt. Ganz klar. Oder der Vater, wenn er das ausgesprochen hat. Und jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dass ich vor Jesus gehe und sage, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich derart verhalten habe. Bitte vergib mir. Und dann geht man zum Kind und sagt, hör mal, was ich vorhin dir gesagt habe, es tut mir herzlich leid, kannst du mir das vergeben? Bitte entschuldigt euch bei den Kindern. Einige Kinder sind tief verletzt von den Eltern. Warum? Weil nie die Eltern sich entschuldigt haben. Weil sie gedacht haben, ja, einem Kind gegenüber brauche ich mich doch nicht zu entschuldigen. Man sieht es nicht mehr so gut bei mir, aber ich war als Kind ein schwaches Kind. Und nicht so im Schuss. Ich komme aus Kanton Bern und so, da ist man eher langsam. Und meine Eltern haben manchmal den Eindruck gehabt, es sollte mit mir so ein bisschen mehr vorwärts gehen, oder? Ja, so. Und dann musste ich auch im Garten helfen und so. Und es ging einfach nicht vorwärts mit mir. Dann hat der Vati manchmal mir einfach Beine gemacht, nennt man das. Also mir nachgeholfen. Und manchmal wurde er zu laut. Und dann hat mich das nicht so beeindruckt. Ich habe gewusst, eine Viertelstunde später ist der Vati wieder bei mir. Und hat gesagt, Armin, wie ich mich vorhin verhalten habe, bin ich kein Vorbild für dich. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Also ich kann Gott nie genug danken, hatte ich solche Eltern. Die waren für mich wirklich ein Vorbild. Wisst ihr warum? Weil sie zu Fehlern stehen konnten. Ich hatte nicht fehlerlose Eltern. Ich hatte vorbildliche Eltern. Die haben uns vorgelebt, wenn man ein Kind Dinge sagt, die vor Gott so nicht richtig sind, dass man sich entschuldigt bei den Kindern. Und ich muss sagen, es gibt Menschen, die sind erwachsen, die leiden immer noch unter gewissen Aussagen, die die Eltern ihnen gesagt haben. Sind immer noch Wunden da. Warum? Weil sich die Eltern nicht entschuldigt haben. Und bitte, wenn ihr das habt, auf dem Sterbebett bereinigt das, bitte. Könnt ihr die Kinder fragen, habt ihr noch etwas in deinem Herzen, wo ich dir wehgetan habe? Nicht, dass ich an der Beerdigung nachher bei der Beerdigungsmahl Dinge hören muss, die mich zutiefst erschüttern, von der Person, die jetzt gerade beerdigt wurde. Ich muss sagen, das war für mich eine Tragödie, als ich das erlebt, als Pastor. Dass ich über ältere Geschwister von den Kindern hören musste, was sie unbereinigt zurückgelassen haben. Bitte, ich möchte das den älteren Geschwistern hier sagen. Schön, dass ihr da seid übrigens. Ich freue mich sehr. Ich habe auch graue Haare, ja. Also, ich freue mich sehr. Aber bitte, bitte, redet doch mal mit euren Kindern und bereinigt diese Dinge, solange ihr noch auf dem Wege seid. Und nicht kurz vor dem Sterben. Dass das bereinigt ist. Denn manchmal schleppen die Kinder noch Dinge nach und es ist gut, wenn man das mal bereinigt. Und das weiß, wenn es ins Sterben geht, das ist alles bereinigt. Dann gibt es noch einen nächsten Bereich, wo man sich sündhaft verhalten kann. Das ist in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja der Ort, wo man eigentlich hingeht, um das Wort Gottes zu hören. Und wo man angesprochen wird, wo man schöne Lieder singt, wo man miteinander betet, wo man einfach vor Gott steht, das ist eigentlich wunderbar. Also ich finde Gemeinde etwas vom Schönsten, was es gibt auf dieser Erde. Weil man hier gemeinsam Gott lobt, gemeinsam auf sein Wort hört, gemeinsam sich einsetzt für sein Reich. Und aus Dankbarkeit, dass Gott mich derart segnet durch die Gemeinde, bin ich auch bereit, mitzuarbeiten in der Gemeinde. Einige arbeiten mit in der Sonntagsschularbeit, einige in der Jungschar, einige in der Seniorenarbeit, einige in der Frauenarbeit. Wunderbar. Vielen Dank allen, die mitarbeiten. Aber einige sind ein bisschen traurig. Warum? Sie haben wenig Dank für das, was sie tun. Es ist kaum jemand da, der ihnen dankt. Weil ich das gewusst habe, habe ich jeden Jahresende, habe ich allen, die mitgearbeitet haben, einen persönlichen Dankesbrief geschrieben. Oh, ich musste lang schreiben. Also, aber ich muss euch sagen, das hat Unwahrscheinliches bewirkt in meiner Gemeinde. Das hat wie ein Aufbruch bewirkt. Alle hatten Freude, da bekommt man einen Brief von Armin. Also, einige haben für das, was sie tun, wenig Dank. Und dann setzt man sich ein und plötzlich kommt der Hauptleiter und die Hauptleiterin und sagt, du, das, was du da gemacht hast, da bin ich dann gar nicht einverstanden. Jetzt muss die noch, also stell doch mal vor, erstens bekomme ich wenig Dank, zweitens setze ich mich ein und jetzt, was ernte ich? Noch Vorwürfe. Gute Nacht. Also das ist jetzt noch das Tüpfle auf dem I. Oder da setze ich mich ein, da arbeite ich mit und dann die ganze Dankbarkeit ist ein Vorwurf. Und erst noch wegen einer Bagatelle, sage ich, nicht erwähnenswert. Aber die tut so blöd, oder? Die macht mir Vorwürfe für so. Und dann überlege ich zu Hause, was ich der antworten kann. Mercy. Das nächste Mal, wenn die noch einmal so komisch tut, dann sage ich, was ich denke von ihr. Hi. Da kommen wir dann die Worte sehr fließend ohne Vortrag. Also da weiß ich ganz genau, was ich jetzt alles sage. So. Und wenn ich fertig bin, merke ich, jetzt habe ich gesündigt. Was ich gemacht habe, ist gesündigt. Ich habe ihr nämlich Dinge gesagt, die über das hinausgehen, was Realität ist. Ich habe Dinge gesagt, die sie zutiefst verletzt haben und sie hat sich auch engagiert. Aber ich war so im Schuss und habe Dinge gesagt, die so nicht richtig sind. Und ich habe gesündigt. Bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das zu sagen. Ich habe gesündigt. Ja, aber es war trotzdem gut, dass ich das mal sagen konnte. Nein, es war nicht gut, aber der Ton war falsch. Ja, schon, aber irgendwie musste das mal... Nein, habt ihr schon gemerkt, wie es nachher in euch tut? Hin und her. Dass man den Eindruck hat, es war gut, dass ich... Nein, es hätte... Und so. Bitte geht in die Stille vor Gott mit dem. Und dann wird euch Gott zeigen, du hast dich im Ton vergriffen und im Inhalt vergriffen. Und jetzt beuge dich. Und dann geht man auf die Knie und beugt sich vor Gott und sagt, es tut mir leid. Und dann geht man zur Hauptleiterin und sagt, du, wie ich mich verhalten habe, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Kannst du mir vergeben? Jetzt muss ich euch Folgendes sagen. Das geschieht sehr selten in einer Gemeinde. Ich kenne sehr viele Aufgabenbereiche in den Gemeinden, sind größte Spannungen, weil man sich Dinge gesagt hat und hat sich nicht entschuldigt. Und jetzt muss ich euch etwas Trauriges sagen. Ein solcher Aufgabenbereich wird nicht mehr wachsen. Der stagniert. Warum? Der Segen Gottes fällt weg. Wir haben Aufgabenbereiche in unseren Gemeinden, dass der Segen Gottes weg. Warum? Weil Spannungen da sind. Weil man sich nicht vergeben konnte. Weil man sich, und dann sagt man noch, dass ich das mal gesagt habe. Jemand musste das mal sagen. Ja, also. Und dann verteidigt man noch das, was man falsch gemacht hat. Statt sich zu beugen und die Dinge vor Gott zu bereinigen. Ihr merkt, ich bin Pastor. Ein Leben lang Pastor. Ich weiß, von was ich rede. Aber wisst ihr, ich nehme manchmal das ganze Team zusammen und sage, jetzt muss wieder der Segen Gottes zurückkehren. Und jetzt bitte ich, jetzt versöhnt euch endlich. So nicht. So geht das einfach nicht. Wir sind eine Gemeinde, die von der Vergebung von Golgatha herkommt. Und die Mitte der Gemeinde bleibt die Vergebung. Habt ihr es gehört? Wir kommen von der Vergebung und die Mitte der Gemeinde bleibt die Vergebung. Und wenn wir nicht mehr in der Vergebung leben, was wollen wir dann noch den Ungläubigen einladen und sagen, kommt zu uns? Dann seht ihr, wie das himmlische Volk aussieht. Ja, ja. die staunen dann auch, ja, und sagen, was die können, können wir auch. Wir sollten eine geheiligte Gemeinschaft sein. Und ich frage mich manchmal, wie nehmt ihr das Abendmahl? Es heißt, jeder prüfe sich selbst, ob alles vor Gott bereinigt ist. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wir brauchen bereinigte Beziehungen. Und auch zwischen Jung und Alt braucht es bereinigte Beziehungen. Dass die älteren Geschwister den Jüngeren vergeben können. Ich denke manchmal, es ist schon eine Riesenspannung heute zwischen Alt und Jung. Das ist, die 68er Jahre sind dazwischen. Und wenn man das mal denkt und dass man hier jetzt in versöhnten Beziehungen leben kann zwischen Alt und Jung, das ist wunderbar. Das ist ein Zeugnis, dass hier ein Stück Himmel auf der Erde sichtbar wird, wenn wir das leben. Dass die Menschen sagen, dort in diese Gemeinde gehe ich. Seht, wie sie einander lieb haben. Hey, ja, ja, genau so. Seht, wie sie einander lieb haben. Das ist das tiefste evangelistische Zeugnis, das wir haben. Dass wir in vergebenen Beziehungen leben können in unseren Gemeinden. Und das wollen wir uns sagen lassen. Dass wir ab und zu in sündigen Verhalten leben können. Das haben wir ausgeführt. Aber jetzt bereinigen wir das und alles ist in Ordnung. Und ich wünsche euch, dass in eurer Gemeinde die Vergebung wieder im Zentrum steht. Dass alles bereinigt ist. Wenn ihr das Abendmahl nehmt, dass ihr wisst, es ist alles bereinigt. Hier können wir vor Gott stehen in Reinheit. Wunderbar. Gott möge es schenken. Das Thema, über das ich ja reden durfte, ist, die Vergebung durch Jesus ist Realität. Das habe ich, das ist ja mein Thema. So wurde es mir gesagt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rede ich über Realität. Also, dass auch in der Ehe, dass Vergebung Realität ist, unseren Kindern gegenüber, dass das Realität ist, in der Gemeinde, dass das Realität ist. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns am Kreuz die Vergebung ermöglicht hast. Dass wir reingewaschen sein dürfen durch dein heiliges Blut. Aber du weißt, dass wir immer noch zur Sünde geneigt bleiben. Und ich bitte dich, dass wir im persönlichen Leben, sei es wegen der Pornoseiten oder wegen einer Sucht, die wir vielleicht im Leben dulden, dass wir mit dem aufhören. Und dass wir mit unserem Ehepartner in tiefster Liebe zusammenleben. Dass alles zwischen uns bereinigt ist. Dass wir mit unseren Kindern in Frieden zusammenleben, dass alles zwischen uns und den Kindern bereinigt ist. Und in der Gemeinde, dass wir mit all denen, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, dass alles vergeben und bereinigt ist, damit wir erneut unter deinem Segen stehen, Herr Jesus. Um das geht es doch letztlich, dass wir Gesegnete sind von dir. Amen.